willkommen zum Strick- und Spinn-Podcast, die urbane Spinnstube aus Berlin. Ich bin Ziska, im Internet heiße ich Distelfliege. Ihr hört die Episode 43 und ich habe für euch heute die üblichen Sachen, nämlich was zum Stricken, was zum Spinnen, urbane Selbstversorgung, was ich gerade toll finde und Teechen. Teelicht ist auch noch an, alles gut. So, ich habe eigentlich schon mal versucht, diese Episode aufzunehmen, aber da war ich mit meinem iPod krank im Bett gelegen und dachte, ach ja, ich nehme mal mit dem iPod auf, und das hat mir von der Tonqualität nicht so gefallen, die Episode, und deswegen habe ich mir gedacht, jetzt nehme ich das mit ganz normal so am Rechner auf. Und jetzt habe ich auch so ein bisschen Tonqualitätsprobleme, aber ich hoffe, dass sich die da nicht so schlimm auswirken werden. Also zuallererst wollte ich einen lieben Dank loswerden an diejenigen, die mir zur letzten Folge ein Feedback hinterlassen haben. Und zwar an Hoshi, Lavi, Tini, Daniela und Nenya. Nenya hat übrigens einen neuen Eintrag in ihrem Blog geschrieben. Letztes Mal hatte ich ja über ihre Apfelstiege gesprochen und jetzt ist sie wohl angekommen und sie hat in ihrem Blog nochmal darüber gebloggt und auch ein Bild davon eingestellt. Könnt ihr also nochmal anschauen. Sie hat einen Kommentar unter die Shownotes vom letzten Podcast geschrieben und dann direkt einen Link dazu reingesetzt. Und ich wollte noch sagen, es gibt einen neuen deutschsprachigen Podcast, dessen Thema mir noch nicht ganz klar ist, also so wahrscheinlich auch viel Crafty-Zeug, auch was über Stricken. Und zwar ist das von der Jade Mondin, die ein wunderschönes Blog hat, was bestimmt viele kennen, auch mit dem Namen Jademond. Und sie hat jetzt ihre vor einer Woche oder schon, also ist schon ein paar Tage her. Ich habe es aber jetzt erst so richtig mitgekriegt und ich hatte auch noch keine Zeit, die erste Folge zu hören. Aber ich habe es jetzt immerhin schon mal mitgekriegt. Und sie hat mal so spaßeshalber und probehalber eine Folge Podcast aufgenommen und ich verlinke das einfach, weil wir können ja nicht genug deutschsprachige Podcasts haben. Und ihr könnt euch das ja dann mal reinziehen. Aber ich glaube schon, dass sie da was draus macht und dass dann halt so irgendwann so ein regelmäßiger Podcast daraus entsteht. Und ich werde mir die morgen auch mal anhören, die Folge. Ja, ich war eine Woche krank, im Bett gelegen und wirklich auch mit Fieber und also wirklich auch mehrere Tage Fieber. Dann habe ich noch eine Halsentzündung bekommen oder halt so ganz furchtbare Halsschmerzen mit Schluckbeschwerden. Und es war wirklich unschön. Ich bin auch noch krankgeschrieben bis übermorgen. Ja, so eine richtig lange, schleppende, ätzende, grippale Erkältung hatte ich da. Und deswegen habe ich es auch nicht geschafft, früher aufzunehmen. Ich habe irgendwann, als es mir nicht mehr ganz so schlecht ging, habe ich mit meinem iPod mit meinem MacBook und meinem iPod im Bett gelegen und wollte von da aus podcasten. Aber irgendwie hat mir das dann doch nicht so gelegen oder beziehungsweise kam da nicht so richtig rein. Ich glaube, ich muss irgendwie da sitzen und schön stricken können, um irgendwie in Fluss zu kommen. Das hat nicht so richtig geklappt, aus dem Krankenbett zu podcasten. Ja, na gut, das war's vom Housekeeping und dann lege ich mal los mit dem Stricken. Und zwar habe ich nicht viel gestrickt. Meine gesamten Projekte sind liegen geblieben seit der letzten Folge, auch aufgrund der Krankheit. Aber ich habe schon was gestrickt, und zwar habe ich den Turner Square Hat von Jared Flood gestrickt, und zwar aus handgesponnener Wolle von mir. Und sonst habe ich nichts gestrickt, und ich habe dafür den Turner Square gleich zweimal gestrickt. Es ist eigentlich ein einfacher, gestreifter, glatt rechts gestrickter Hut, eine Mütze mit einem Rippenbündchen, und danach halt glatt rechts hoch, und dann wird das an vier Ecken, werden dann Maschen abgenommen, sodass sich so eine Art viereckige Form ergibt, und deswegen heißt es halt auch Turn a Square. Gefällt mir ganz gut, die Mütze, und ich musste sie zweimal stricken, weil die erste zu groß geworden ist. Ich stricke ja immer relativ locker, und ich sollte eigentlich wissen, dass ich Nadelgrößen reduzieren muss. Hab's aber dann nicht gemacht und dachte, ach, ich stricke jetzt einfach so. Und also für eine Mütze stricke ich keine Maschenprobe. Das finde ich auch irgendwie lächerlich, für eine Mütze eine Maschenprobe stricken zu sollen, weil eine Mütze ist ja eigentlich so eine kleine Sache. Wenn die nicht passt, dann macht man die halt neu oder so. Da ist die Mütze ja schon selber eine Maschenprobe oder halt nicht viel größer. Ja, und deswegen habe ich die erste Mütze auch halt so gestrickt, und wie ich gemerkt habe, dass die zu groß geworden ist, habe ich halt nochmal angefangen mit kleineren Nadeln. Also er empfiehlt eine 4,75er Nadel und will da auf 5 Maschen pro Inch kommen. Ich habe keine Ahnung, wie der das macht und wie fest der sein Garn zurrt, dass es, um da auf diese Zahl zu kommen. Aber ich glaube, wenn man halt nur mit einem halbwegs normal lockeren Garnlauf stricken will, dann kann man nicht mit einer fast 5er Nadel auf so eine Maschenprobe kommen. Also tut mir leid. Ich jedenfalls nicht. Und deswegen habe ich dann bin ich runtergegangen auf eine Dreier, und damit klappt das auf jeden Fall ganz gut. Ja, diese Turner Square Mütze, die wollte ich eigentlich nicht für mich stricken, sondern in Berlin ist gerade der Flüchtlingsstreik von den streikenden Flüchtlingen, die aus Würzburg nach Berlin marschiert sind, die ganze Strecke. Die sind über einen Monat gelaufen, und die kampieren gerade am Oranienplatz in Kreuzberg, und dort wollten wir eigentlich diese Woche am Mittwoch unser ein In-Between-Stricktreffchen machen und dort halt stricken. Und da sollten wir dann halt was stricken, was irgendwie dem zum Thema passt. Und ich dachte, ich stricke dann halt Mützen für die Aktivisten und Aktivistinnen. Und ja, durch meine Krankheit konnte ich nicht mitmachen, und jetzt sitze ich da mit diesen Mützen oder mit dieser einen Mütze und der zu großen Mütze und weiß halt jetzt nicht so richtig, wohin damit. Und offiziell geht diese Aktion bis morgen, und dann ist auch die Demo, und ja, ich weiß nicht, ich traue mich jetzt nicht dahin zu gehen und die Mütze so einfach so abzugeben. Hier habt ihr eine warme Mütze, habe ich selbst gestrickt. Es wäre halt nett gewesen, da wirklich mit dem Stricktreff zu sein und was zu stricken. Und dann sieht man ja, ob es auf Interesse stößt, und wenn halt Leute sozusagen Bock haben auf die Mützen, dann hätte ich die denen gegeben oder vielleicht auch so ein bisschen. Aber ja, da muss man sich nicht so blöd peinlich aufdrängen, und ich stricke ja sowieso ungern für Leute, die das nicht so sinnvoll finden. Also, ja, da hätte ich halt gerne dort ein bisschen Zeit verbracht, um zu gucken, wie die Stimmung ist und ob es überhaupt gewollt ist. Und durch meine Krankheit habe ich jetzt sozusagen das nicht machen können und sitze jetzt mit diesen Mützen doof da rum. Aber ich kenne zum Glück auch, also oder zum Glück ist einer vom Stricktreff da in der Organisation aktiv und den werde ich dann über Facebook mal kontakten. Und wenn er denkt, er kann mit den Mützen, sie können mit den Mützen was anfangen, weil der halt auch da mehr Kontakt hat, dann bringe ich die doch noch hin, denke ich mal. Ja, die Turner Square Mütze von Jared Flatt ist schon äußerst schick, die Mütze. Von daher kann ich schon verstehen, warum die bei Ravelry über 11.000 Projekte hat. Ja, so. Jetzt gerade beim Podcasten stricke ich mal wieder am Daybreak. Der ist ja so wunderbar dankbar dafür, weil man halt wirklich lange Reihen. Ich habe inzwischen lange Reihen und muss mich dann auf nichts konzentrieren und stricke einfach nur so vor mich hin. Ja. Und damit war es das auch schon vom heutigen Stricksegment, weil es ist halt sehr, sehr kurz nur. Und dann geht's weiter mit Spinnen. Und da wollte ich heute mal reden über die Flauschigkeit oder Kratzigkeit von Garn, weil ich festgestellt habe, dass manchmal kratzige Garne gar nicht so schlimm sind. Die Turner Square Mütze stricke ich nämlich aus einer handgesponnenen Eiderwolle, ein zweifädiges Garn aus einem Kammzug. Und die Eiderwolle ist halt eigentlich so eine Melange aus nicht näher bezeichneten deutschen Schafrassen oder so, habe ich mal gehört. Und die ist halt manchmal recht grob. Und meine war auch relativ grob, aber jetzt auch nicht so ganz schlimm grob. Mittelgrob würde ich sagen. Und das Garn ist eigentlich auch eher grob, aber ich habe daraus schon ein Tuch gestrickt. Und nämlich den Boneyard Shawl von Stephen West. Und den trage ich total gerne. Und ich kann den auch zum Beispiel auf der Haut tragen. Also jetzt habe ich den auch gerade über die Schultern geworfen. Und das Oberteil berührt auf jeden Fall meinen Hals. Und ich sitze hier die ganze Zeit glücklich und zufrieden damit. Und auch die Mützen haben mich überrascht, dass sie so wenig kratzig sind, obwohl das Garn doch eher grob ist und die zugrunde liegende Faser. Und um jetzt die Verwirrung perfekt zu machen, ich habe es auch schon geschafft, weiche Merino-Wolle, die ich versponnen habe, so zu spinnen und zu verstricken, dass der Kaul, also der Halsschwärmer, den ich daraus gewonnen habe, am Halse kratzt. Ja, und wie habe ich das denn bloß angestellt? Also bei dem Eiderwollgarn, da denke ich, habe ich versucht, das möglichst fluffig und flauschig zu verspinnen, also mit möglichst langem Auszug, viel Luft rein, nicht zu stark gesponnen und dann halt schön gezwirnt. Und es hat auch relativ gut geklappt, glaube ich. Während dieses Merino-Garn, was ich geschafft habe, bis zur Kratzigkeit zu verspinnen, war fünffädig, also ein fünffädiges Garn, was dann so bei der Stärke von so Sportweight rauskam, also ungefähr sechsfache Sockenwollstärke. Die Singles waren sehr dünn, sie hatten zum Teil recht viel Drall. Und ja, das. Und gezwirnt habe ich auch mit relativ viel Drall und dadurch wurde das eigentlich weiche Garn oder die eigentlich weiche Faser wurde hart gesponnen und hart gezwirnt. Also man kann sich's auch ruinieren. Wobei man den Kaul schon tragen kann. Also ich trage den trotzdem. Ich bin auch relativ unempfindlich. Man kann es nur halt weicher spinnen. Ich würde halt sagen, es gibt so zwei Faustregeln. Je mehr Woolen gesponnen wird, also mit langem Auszug, und je weniger Drall insgesamt ins Garn kommt, sowohl beim Spinnen als auch beim Zwirnen, umso weicher wird die ganze Chose. Und am weichsten sind, glaube ich, so fluffige Singles mit wenig Twist. Und da kann man auch aus einem eher groben Fasern, kann man da noch ein relativ weich flauschiges Garn spinnen. Und ich würde sagen, am härtesten werden Garne oder am rauesten, wenn man dünne Singles spinnt mit sehr viel Twist und die dann auch wieder in Vielfachzwirne mit starkem Twist zwirrend. Und da hatte ich auch mal so ein Experiment gemacht mit Meshem Kammzug, wo ich dann so ein Vierfach- oder Sechsfach-Kablee gesponnen habe mit dünnen Singles mit viel Twist und dann noch sogar zweifach, also zweimal in verschiedene Richtungen gezwirnt. Und es wurde dann relativ kompakt und hart auch. Also jetzt nicht total seilmäßig, es war schon noch ein Wollgarn, aber es war halt ein festes Wollgarn, was leicht gekratzt hat. Und dann habe ich so einen ganz fluffigen Single gesponnen, der sich fast schon aufgelöst hat. Also wenn man, der ließ sich fast noch weiter ausziehen, wenn man den beim Stricken ein bisschen zu stark dran gezogen hätte, hätte man den auch die Fasern vielleicht noch ausziehen können. Und das war total schön weich und fluschig und man hätte daraus problemlos eine weiche Mütze hingekriegt. Ja, von daher kann man noch relativ viel ändern an Fasern. Also man kann noch relativ vielfältige Garne spinnen und hat halt auch auf die Kratzigkeit einen Einfluss. Was ich mal gesehen habe und was ich selbst noch nicht so hinbekommen habe, war, dass eine aus meiner Spinngruppe, nämlich die Feenfaden, die hat mir mal ein Merino-Wollkaul geschenkt zum Wichteln. Der war aus einem gezwirnten, sehr dünnen, gezwirnten Merino-Garn und es hatte so einen Griff wie Baumwolle. Es war aber Merino-Wolle. Und die Baumwolle, die hat ja auch so eine unglaubliche Nichtkratzigkeit und so eine feste Glattheit. Und sie hat das so hingesponnen, dass es genau so wurde. Und ich frage mich noch heute, wie sie das macht. Wer zum Beispiel Wollmeisegarne kennt, die sind genauso. Das ist eigentlich Wolle, aber es hat einen Griff und eine Glattheit so wie Baumwolle. Das ist der, also es ist wirklich unglaublich, wie die das, diese Konsistenz hingekriegt hat mit ihrer Spinnweise. Also sie macht einen kurzen Auszug und ich glaube, naja, vielleicht ist es auch, wenn man beim kurzen Auszug alle Härchen so runter immer glatt streicht, dass es dann so ein ganz glattes, angenehmes Garn ergibt. Ich muss mich mal von Feenfaden unterrichten lassen. Ich möchte auch wissen, wie das geht, weil das ist so eine Spinn, ein Spinnergebnis, was ich so noch nie hatte bei meinen Garnen. Und ich fand's toll. Und den Kaul kann man echt wunderbar tragen. Was habe ich noch? Also, genau, die je fluffiger man spinnt und je weniger Drall, umso weicher und andersrum umso härter, mit Ausnahmen. Und dann gibt es halt bei der Kratzigkeit auch noch einen Faktor, nämlich halt die Faser, nicht nur die Art und Weise, wie man die spinnt. Und da gibt es halt diese Mikron-Angaben, wie dick eine Faser ist, das bemisst sich halt in Mikron. Und ich glaube, was habe ich mal, das sage ich jetzt alles aus dem Kopf, weil ich das nicht gescheit vorbereitet und recherchiert habe, aber ich habe mal gehört, dass ab so 25 bis 27 Mikron das anfängt zu kratzen. Und also so feine Wollen sind, glaube ich, unter 20 Mikron und so diese typischen Merino-Wollen, die sind so um die 19, 20 Mikron, die man so kaufen kann im einschlägigen Versandhandel. Vielleicht sollte ich doch mal im Internet gucken und das nicht alles aus dem Kopf machen. Ich gucke, ich gebe mal ein Micron Count Wool. Aha, hier, Wool Measurement. Ich mache das auf Englisch, weil ich glaube ich auf Englisch die Begriffe besser kenne. Ja, jetzt, liebes Internet, würdest du vielleicht mal malen, laden. Aha, da kommt es ja. Ein Mikron ist, damit bemisst sich halt der Wolldurchmesser der einzelnen Wollfasern. Und, ja, da steht, ein typisches Merino-Vlies hat ganz feine Fasern mit 10 Mikron Durchmesser und es gibt welche, die über 25 Mikron Durchmesser haben. Also es ist man dann so bei unter 20 immer noch im Schnitt. Leider gibt es da keine. Steht leider nicht da, ab wie viel es kratzt. Wool Grading. Hätte ich echt mal besser vorbereiten können. Aha. The Softness Myth. Ein Artikel im Twist Collective, von Clara Parks, The Knitter's Book of Wool. Das heißt also, der Weichheitsmythos, ein Artikel von Clara Parks. Boah, das klingt interessant. Ich glaube, das werde ich einfach jetzt aufs nächste Mal verschieben. Und dann lese ich den Artikel und bespreche den im nächsten Spinnsegment, weil ich jetzt sofort bookmarken für den nächsten Podcast. Cool. Ja, dann lassen wir es dabei und sagen halt einfach, dass je gröber die Faser, umso kratziger ist sie angeblich, aber es ist halt alles relativ in der Welt der Natur. Soweit würde ich das einfach mal sagen. Und das Spinnsegment hiermit abschließen, denn ich persönlich habe auch nichts. Oder habe ich wirklich nichts? Habe ich nicht. Doch, ich spinne gerade auf meinem auf meinem Rad, wo ich ja den Treibriemen zusammengeschweißt hatte. Da spinne ich jetzt mein Artian-Projekt weiter, wo ich den ersten Probestrang fertig gemacht habe. Und es ist ein herbstliches, Oktober-thematisiertes Garn, was danach mit einem dünnen Single verzwirnt wird, mit ein bisschen dann diesem Barber-Pole-Effekt. Nee, nicht Barber-Pole, aber es schneckelt dann so wunderschön. Und ich spinne es dick-dünn aus einem grau-weißen Merino-Space-Finger-Roving. Total schön, ja, dann mache ich vielleicht nachher noch weiter. Aber ich bin jetzt den ersten Tag total gesund und will den ersten Tag nicht mehr im Bett und will alles machen und alles nachholen. Tja, ja, dann geht's weiter mit dem nächsten Segment und das ist die urbane Selbstversorgung. Und da gibt es jetzt noch einen kleinen Nachtrag zur letzten Folge, wo ich über Ernten geredet habe. Und natürlich habe ich vergessen, den Link zu mundraub.org. Und das ist dieses wunderbare Portal, was ich vor einem Jahr schon mal in der urbanen Selbstversorgung gesprochen habe, wo man Früchte und Sammelorte eintragen kann, die niemandem gehören, so dass praktisch die Früchte der Natur nicht einfach nur auf den Boden fallen und verfaulen. Und in Berlin kann man zum Beispiel ganz viele Apfel- und Birnen- und Obstbäume jetzt finden, die niemand abernten würde, wenn nicht ein paar fleißige Leute einfach aus dem Nichts auftauchen würden und sich die Früchte halt holen würden. Und da gibt's halt so eine Google-Karte, wo man das eintragen kann, und die Internetadresse ist www.mundraub.org. Ja, für die heutige urbane Selbstversorgung habe ich den Tipp, sei Teil deiner Community. Und das ist ganz schamlos geklaut vom ehemaligen Nitzens-Podcast von Rachel. Und die hatte halt auch so ökologische und Geldspar- und so weiter Tipps. Und oft ging es dann halt auch, tausche Sachen mit deinen Nachbarn und deinen Bekannten und den Leuten, die in deinem Viertel wohnen, und tralalala, um halt öko zu sein und Geld zu sparen. Und das ist aber auch ganz wichtig für die urbane Selbstversorgung, dass man halt versucht, Netzwerke zu bilden oder in Netzwerken teil zu sein, seine Sachen, die man nicht mehr braucht, über Freecycles oder andere Verschenknetzwerke umzuverteilen oder sich an so Initiativen im Kiez zu beteiligen und einfach so ein paar Leute kennenzulernen, die auch in der Gegend wohnen, und gucken, was die machen und wie man einfach die Synergie nutzen kann. Weil das in der Stadt ist einfach die Ressource, die am meisten vorhanden sind einfach die Menschen. Und gleichzeitig herrscht halt eine große Vereinsamung. Und so, dass niemand eigentlich seine Ressourcen mit anderen richtig teilt oder dass halt viele Sachen einfach nicht richtig ausgenutzt werden. Zum Beispiel, ja, ich habe zwei Spinnräder, die stehen halt oft nur rum, weil ich nicht am Spinnen bin. Und wenn jemand bei mir mal was zwirnen wollen würde oder spinnen wollen würde, bla bla bla. Ist vielleicht jetzt nicht das beste Beispiel, weil ich meine Spinnräder nicht verleihen würde, vielleicht nicht verleihen würde, aber wer weiß. Ja, oder wenn man eine Schleifmaschine hat oder wenn man Leute kennt, die was Bestimmtes können. Es gibt ja auch so Tauschringe und so. Da kann man halt wirklich viel in der Stadt viel nutzen, also an menschlichen Ressourcen. Und gerade was dieses erwähnte Flüchtlingscamp am Oranienplatz angeht, von dem ich schon ganz am Anfang erzählt habe beim Stricksegment, da kommen am Anfang, als das Camp neu war, gab es ein paar Tage so Dauerregen, und die sind dann halt abgesoffen fast, und dann haben von ganz vielen Seiten Leute zum Beispiel Holzpaletten gespendet, wo man dann sich Fußböden schnell zusammenbauen konnte in die großen Zelte. Und ja, von vielen Seiten werden viele kleine Dinge zusammengetragen, und schon ist ein großes, buntes Zeltlager entstanden, mit dem man halt arbeiten und aktionsmäßig was anfangen kann. Und das, obwohl die Hauptaktivisten, also die Flüchtlinge selbst, ja total wenig Geld haben, weil sie ja kein Geld kaum kriegen und auch nicht arbeiten dürfen. Und die meisten Leute aus dem Unterstützerkreis auch wenig bis gar kein Geld haben. Und gerade bei Menschen in der Stadt, die weniger Geld haben, ist oft eben diese Vernetzung und dass viele Hände was zusammenhelfen, das stellt halt die meisten Sachen dann doch auf die Beine. Und das finde ich eine tolle Sache und wirklich ein total wichtiges Prinzip bei der urbanen Selbstversorgung. Ich weiß gerade nicht, ob ich das nicht schon mal erzählt habe in irgendeiner Folge, aber wenn ja, dann habe ich es jetzt nochmal erzählt, weil das kann man ja auch gar nicht oft genug erzählen. Und vielleicht gibt es ja auch Leute, die nicht, die erst später angefangen haben, den Podcast zu hören und dann, ja, kann ich alles nochmal wiederholen. Und dann für die ist es dann alles neu. Ja, das war also die urbane Selbstversorgung für heute und ich habe schon wieder fast eine Reihe am Daybreak geschafft. Juhu! Und es geht dann gleich weiter mit, was ich gerade toll finde. Ja, da haben wir jetzt wieder ein Fass zum Aufmachen und zwar habe ich angefangen. Ich habe, als ich krank war, bei Facebook einen Link angeklickt zu einem sogenannten Livebook 2013. Wie rum muss ich? Ah ja. Und dabei handelt es sich um ein sogenanntes Art Journal, also ein Kunsttagebuch. Und das ist ja, so ein Art Journaling Online-Kurs. Und der kostet irgendwie ein Hunderter im Jahr. Und ich habe jetzt gedacht, naja, das ist jetzt nicht, was ich jetzt unbedingt machen möchte, gleich so aus dem Stand. Aber dieses Art Journaling, also dieses Malen in Bücher oder sich halt so ein Kunst Tagebuch mit Selbsterkenntnisanspruch da zu machen. Da habe ich total Lust zu. Und die Bilder da, die waren total schön. Und das Werbevideo für dieses Livebook war total schön und anregend und inspirierend. Und dann habe ich mir stundenlang auf YouTube so Art Journaling Videos angeguckt. Und dann wusste ich schon, wenn ich gesund bin, will ich das auch machen. Und dann habe ich bei Facebook nach guten Links gefragt dazu und dann wurde mir von derselben Anbieterin wie das Livebook 2013, die hat empfohlen, ein kostenloser Art Journaling Kurs namens Art, Heart and Healing. Und diejenige, die das anbietet, heißt Tam und hat die Webseite willowing.com, glaube ich, oder org. Habe ich das geschrieben? Nein. Also ich verlinke es auf jeden Fall in den Shownotes. Und die hat halt auch eine Community bei ning.com, willowing.ning.com, glaube ich. Und dort gibt es halt diesen kostenlosen Kurs Art, Heart and Healing. Und da macht sie ganz ausführliche, stundenlange Videos, wo man so Schritt für Schritt erklärt kriegt, wie man diese Mixed Media Malerei und Zeichentechniken und Collagentechniken und so macht nach ihrem Stil. Und ja, da habe ich heute mein erstes Art Journal Doppelseite gemacht danach, nach diesem Kurs und es hat total Spaß gemacht. Ja, gestern war ich dann mal, also da musste ich sowieso raus und gesundheitliche Dinge erledigen. Wenn man so krank ist, dann kann man ja nicht im Bett liegen, sondern man muss ja zu Ärzten gehen und Krankschreibungen einwerfen und abgeben gehen und so. Also ging es mir gestern relativ gut und ich musste sowieso das Haus verlassen und dann war ich gleich im Künstlerladen in Kreuzberg und habe mir ein paar Sachen gekauft, um Art Journaling machen zu können. Nämlich weiße Acrylfarbe. Was habe ich denn da? Da habe ich eine Tube weiße Acrylfarbe von Amsterdam Acrylics. Und dann habe ich hier ein sogenanntes Gel-Medium und das nennt sich auf Deutsch, glaube ich, Malgel. Und das ist ein Golden Gel-Medium Soft Gel Matt. Made in USA. Ja, ist ein schweineteures Zeug, soll aber total gut sein. Und dann habe ich mir noch eine Linoldruckwalze gekauft. Hier. So klingt die Walze. Und diese Linoldruckwalze ist eigentlich noch nicht so doll, weil die 15 cm breit ist und ich wollte eigentlich eine viel kleinere haben. Aber die gab es nur in so groß bei dem Laden und das hat sich total gelohnt, so eine Gummiwalze zu kaufen, weil man damit total super tolle Farbeffekte und Texturen machen kann. Ich glaube, sowas kann man wirklich nur mit dieser Walze machen. Und da sieht nachher das Zeug aus, wirklich wie so eine Textur-Tapete oder so. Also wirklich total effektvoll. Ja, und alles andere, was ich gebraucht habe, habe ich schon da gehabt. Nee, ich habe mir noch so ein Grundierzeug gekauft. Ja. Nämlich Rubens Gesso. Das ist ein zum Grundieren von festen und textilen Untergründen für die Öl-, Acryl-, Tempera- und Gouache-Malerei. Tja, also es ist so eine Art, ja, es ist eine Grundierung eigentlich. Und dann habe ich noch nur von meinem eigenen Fundus gebraucht, Farben. Und zwar habe ich benutzt Aquarellfarben und Bleistift. Habe ich einen 4B-Bleistift benutzt, also so einen relativ weichen Bleistift. Dann habe ich ein paar Stempel und dann noch ganz wichtig Zeichentusche. Und damit habe ich eine super, super Seite gestaltet, also so richtig, richtig schön. Ich bin total zufrieden und ich freue mich schon drauf, die nächsten Sachen zu machen, was Art Journaling angeht. Ja! Wenn ihr das machen wollt, ich werde in den Shownotes ein paar Links reinsetzen, nämlich zu diesem kostenlosen Tutorial auf jeden Fall. Und dann noch zu einer anderen Art Journaling Lehrerin, die auch so eine Online Kurse macht und dann noch zu einer, die auf YouTube Videos reinsetzt unter dem Titel Inspiration Wednesday. Sie hat auch so einen Art Journaling Blog. Ja, und da kann man sich wirklich anstecken lassen, also und da ich früher sowieso total gerne gemalt habe und total viel Farben noch da habe und ich meine Hobby-Zutaten sowieso niemals weggebe, also da konnte ich sozusagen richtig schnell wieder ins Malen sozusagen zurück einsteigen und ein Comeback hinlegen. Jetzt kann ich auch endlich mal mein Acrylzeug benutzen, was ich die ganze Zeit habe und nie benutzt habe. Ja, Art Journaling, voll klasse, ey, geil, gefällt mir. Ich bin total süchtig danach. Ja, dann kommen wir noch zum Teechen. Was habe ich überhaupt noch was in meiner Teetasse? Nee, dann gehe ich mal schnell was holen. So, also ich habe mal wieder den Rooibos Lustgarten von Bohea in meiner Teekanne. Das ist eine Rooibos- und Kräutermischung mit Aroma, die so richtig schön, also so nach Blüten und nach dieser Zitronenverbene und also total angenehm abgerundet, hat die so einen schönen aromatischen Geschmack. Eine super Mischung ist das. Ja, dann bin ich mit dem Podcast zu Ende. Irgendwas hatte ich noch vergessen. Ach so, ja. Ich wollte eigentlich noch das Sweet Tomato hier von Cat Body bequatschen. Na, das verschiebe ich dann noch eine Folge. Weil ich habe das jetzt mal gestrickt. Und das wollte ich eigentlich diese Folge bereden und habe es wieder vergessen. Und deswegen kommt es erst nächstes Mal dran. Und euch wünsche ich in der Zwischenzeit eine faserverrückte Zeit und Stricken ohne Tränen. Tschüss! Okay, wieder ist eine Folge die urbane Spinnstube zu Ende und ihr bekommt hier die obligatorischen Kontaktinformationen. Alles, was ich in der Folge erwähnt habe, versuche ich in den Shownotes zu verlinken oder zu erwähnen. Und die findet ihr auf meinem Blog unter distel.today.net. Und today wird geschrieben T-W-O-D-A-Y. Ich freue mich sehr über Kommentare auf eben jenem erwähnten Blog oder in der Ravelry-Gruppe Podcasting auf Deutsch und in der Strick-Community Ravelry.com. Und wer mir eine E-Mail schreiben will, kann das tun unter distel@spiritvoices.de. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und eine schöne Woche und Stricken ohne Tränen.